Hallo und herzlich willkommen zum Was tun Podcast. Hier sprechen wir einmal im Monat mit Aktivistinnen und Aktivisten darüber, wie wir als Linke nicht nur kämpfen, sondern auch gewinnen können. Und wir, das sind Valentin Isen und Inken Wehrmann, wir diskutieren viel über politische Strategie und machen diesen Podcast, weil wir die Diskussion mit euch teilen wollen.
Ja, heute geht es um LNG. Das steht für Liquefied Natural Gas und ist das neue Gas, was jetzt nach Deutschland importiert werden soll, über schwimmende Terminals in der Ost- und Nordsee und gegen das sich jetzt so langsam Widerstand formiert.
Genau, es liegt so ein bisschen in der Luft, dass das der große nächste energiepolitische Konflikt werden könnte. Und ob das tatsächlich so ist, das besprechen wir in dieser Folge mit Lasse Thiele.
Genau, Lasse arbeitet beim Konzeptwerk Neue Ökonomie, beschäftigt sich schon super lange mit Klimafragen und ist da einfach ein großer Experte. Und ich freue mich sehr, dass er heute im Podcast ist.
Und mit Lasse sprechen wir darüber, was LNG eigentlich genau ist, über den Protest, der sich auf der Insel Rügen anfängt zu formieren, und diskutieren über die Frage, ob Rügen das nächste Lützi ist. Viel Spaß beim Gespräch.
Viel Spaß. Hallo. Wir sitzen jetzt mit Lasse bei mir zu Hause und wollen über LNG sprechen. Lasse, schön, dass du im Podcast bist. Hallo.
Hi, danke für die Einladung.
Dann fangen wir doch erstmal mit dir an. Erzähl doch vielleicht den Hörerinnen mal kurz, wer du bist und warum du dich eigentlich für so ein technisches Thema wie LNG interessierst.
Ja, ich bin schon sehr lange in der Klimagerechtigkeitsbewegung aktiv, in verschiedenen Ecken, war auch lange in den Anti-Kohle-Kämpfen aktiv, und ich arbeite momentan im Kollektiv beim Konzeptwerk Neue Ökonomie in Leipzig zu Klimagerechtigkeit. Da versuchen wir auch immer so ein bisschen aktuelle Auseinandersetzungen auf dem Schirm zu haben. Und als dann letztes Jahr plötzlich nach dem Kriegsbeginn auf einmal diese riesigen LNG-Pläne aus der Schublade gezogen wurden, haben wir da auch angefangen, uns damit zu beschäftigen, was bedeutet das jetzt eigentlich energiepolitisch gerade, wie hängt das auch mit der ganzen Energiepreiskrise zusammen und so weiter. Und dann habe ich mich da auch so ein bisschen reingefuchst, weil ja auch am Anfang relativ wenig Kritisches eigentlich überhaupt auch dazu zu hören war.
Mhm. Für alle HörerInnen, die jetzt irgendwie denken, LN was, kannst du vielleicht nochmal so einen groben Überblick geben, worum geht's da eigentlich, warum ist es wichtig, wo stehen wir da?
Ja, LNG, also Liquefied Natural Gas, ist verflüssigtes Erdgas, das auf dem Schiffsweg importiert wird, und das wird eben gerade versucht in Deutschland massiv auszubauen als Alternative zu dem Pipeline-Gas, was die letzten Jahrzehnte eben sehr viel aus Russland importiert wurde. Und weil das eben alles erstmal umgewandelt werden muss nach der Produktion, quasi verflüssigt werden muss und dann auch wieder gasifiziert werden muss in Deutschland, ist es halt super energieintensiv und damit halt auch nochmal klimaschädlicher als das Pipeline-Gas und ist natürlich auch teurer. Und es geht natürlich dabei nicht nur um CO2, sondern auch um Methan. Das ist ja immer so ein bisschen der Elefant im Raum, wenn es um Erdgas geht, was gerne so rausgerechnet wird, weswegen Erdgas dann immer so als der bessere fossile Brennstoff dasteht. Und unterm Strich ist es halt eine Klimakatastrophe. Und es kommt auch noch sehr viel aus Fracking-Quellen, gerade aus den USA. Und das bedeutet natürlich auch nochmal eine besondere Belastung für die Menschen vor Ort, besondere Umweltschäden auch. Und das betrifft natürlich auch gerade dann marginalisierte Communities.
Mhm. Und das bedeutet also, man könnte ja jetzt sagen, okay, vorher gab es irgendwie das Gas aus Nord Stream, jetzt gibt es das Gas aus dem LNG. Es ist nicht toll, aber ist es schlimmer? Was würdest du da darauf antworten, so ein bisschen? Also jetzt vielleicht, genau, es gibt einerseits diese, du hast es gerade schon gesagt, diese Seite von Fracking, aber auch noch, es gibt ja auch noch andere Umweltaspekte, politische Aspekte. Welche sind da besonders wichtig aus deiner Sicht?
ja, ich weiß gar nicht, ob die spannendste Diskussion wirklich ist, ob es jetzt schlimmer ist als das andere Gas, was ja jetzt auch weniger geliefert wird, sondern eben, man steht ja jetzt im Prinzip vor der Entscheidung, wie geht man jetzt damit um, dass diese Pipeline-Importe jetzt wegfallen. Und kurzfristig wäre es sicherlich auch möglich gewesen, Abhilfe, oder es ist ja auch, bevor diese Terminals jetzt fertig wurden, wurde es ja auch geschafft, quasi die Gasspeicher aufzufüllen mit Importen aus Norwegen und über irgendwie brachliegende LNG-Kapazitäten auch in anderen europäischen Ländern. Und mittelfristig muss man natürlich den Gasverbrauch sowieso auch aus Klimagründen auf Null senken. Und mit diesem ganzen neuen Ausbau von diesen Terminals werden jetzt aber wieder langfristige, quasi neue fossile Abhängigkeiten geschaffen. Das werden Lieferverträge teilweise über 20 Jahre abgeschlossen, die eigentlich auch noch bis, also es sollte ja eigentlich 2045 war ja eigentlich mal so der Gasausstieg quasi in Deutschland vorgesehen, die teilweise noch ein bisschen länger laufen. Ja, diese Landterminals, die jetzt gebaut werden, die werden ja auch dann erst 2026 oder so fertig. Also man schafft da eigentlich langfristig neue Kapazitäten, um ja der Gasindustrie nochmal zu ermöglichen, da auch langfristige Absatzmärkte zu schaffen. Und das konterkariert natürlich total alle Bemühungen, irgendwie mit einer Wärmewende und so weiter, da eben schnell auf Null zu kommen.
Ja, eigentlich, wie du gesagt hast, der Ausstieg aus Gas spätestens 2045 kommen sollte. Das ist ja eigentlich wirklich auch schon das Enddatum in Deutschland für fossile Energien. Und das heißt ja, dass bis dahin auch schon stufenweise der Verbrauch immer weiter runtergehen muss. Und wenn man jetzt noch ganz viel neue Infrastruktur schafft und man allen verspricht, ah, ihr könnt dann noch 20 Jahre lang das laufen lassen, merkt man irgendwie schon, dass es gar nicht funktioniert und dass es eigentlich so ein bisschen so ein auch Auflösen der deutschen Klimaziele durch die Hintertür ist unter so einem ein bisschen auch dem Deckmantel der Versorgungssicherheit. Genau, jetzt kommen wir vielleicht mal so ein bisschen von dem großen Problem auf die konkreten Orte. Es gibt ja jetzt mit dem LNG-Beschleunigungsgesetz, das wurde ja vor einem Jahr verabschiedet, ziemlich genau, wo das Bundeswirtschaftsministerium ziemlich schnell entschieden hat, hier, oh Gott, das Gas aus Russland kommt vielleicht nicht mehr, hier, dann kommt der Wutwinter, die Leute frieren zu Hause. Und genau, deswegen müssen sozusagen ganz viele Gaskapazitäten geschaffen werden, um die Versorgungssicherheit mit Gas sicherzustellen. Und hat dann dieses Gesetz verabschiedet, wo, glaube ich, 12 Terminals drin vorgesehen waren für LNG, also LNG-Terminals in der Nord- und Ostsee, die in so einem Schnellverfahren und auch ohne Umweltverträglichkeitsprüfung zum Teil gebaut werden sollten. Du hast jetzt eben schon mal kurz diese technische Seite auch angesprochen, von so, das Gas wird woanders gefrackt, zum Beispiel in den USA, aber auch in Katar oder woanders gefördert, wird dann verflüssigt. Das heißt, man muss, hier ist jetzt so ein bisschen technisch vielleicht, aber einfach, damit man es einmal vor Augen hat, man muss praktisch den Aggregatzustand von diesem Gas ändern, dadurch, dass es ganz stark runtergekühlt wird. Dann wird es flüssig, dann kommt es auf diese Schiffe, muss die ganze Zeit weiter gekühlt werden, das ist so energieintensiv, wie du gesagt hast, kommt dann irgendwann in Deutschland an diesen Terminals an. Vielleicht kannst du noch mal kurz erzählen, was passiert dann eigentlich an diesen Terminals? Vielleicht auch, was macht Leuten vor Ort, wo die hinkommen sollen, Angst? Und wie viele sind jetzt eigentlich schon geplant oder sogar im Bau? Vielleicht kannst du da noch mal so kurz ein bisschen so eine Übersicht geben.
Ja, ich glaube, was in den Terminals selbst passiert, ist gar nicht so wahnsinnig spektakulär. Das Zeug wird halt auf diesen Tankern angeliefert und muss dann eben wieder in gasförmigen Zustand versetzt werden. Und dann muss es natürlich an Land weiter transportiert werden. Was natürlich auch nochmal bedeutet, dass man jetzt an Land da ganz schnell auch noch diese ganzen Pipeline-Anschlüsse an diese neuen Häfen legen muss. Und das bedeutet natürlich auch wieder, dass da zum Beispiel LandwirtInnen jetzt enteignet werden, beziehungsweise über deren Land dann halt schnell jetzt mal diese Pipelines auch im Sonderverfahren verlegt werden. Genau, und ansonsten, das ist ja auch schon ein bisschen angedeutet, wie sehr da auch quasi gesetzlich, also normale Verfahren zur Umweltverträglichkeitsprüfung und so außer Kraft gesetzt wurden. Ich glaube, das war ein Lehrbeispiel dafür, wie Schockstrategien funktionieren quasi, wie Naomi Klein das schon mal aufgeschrieben hat. Das war irgendwie nach diesem Kriegsbeginn war da halt dieser Moment der Verwirrung da und da wurden einfach Pläne aus der Schublade gezogen und dann im Eilverfahren irgendwie das ohne nennenswerten politischen Widerstand durchgesetzt. Und die Pläne waren dann, also beziehen sich auf zwei verschiedene Arten von Terminals. Es gibt einmal diese schwimmenden, das sind Schiffe, die angemietet werden. Da passiert dann quasi alles schon auf dieser schwimmenden Anlage. Und dafür müssen dann eben noch die Anleger und die Pipeline-Anschlüsse gebaut werden. Aber auch das ist halt schon, passiert halt teilweise jetzt so in sensiblen Meeresökosystemen. Wurde ja auch viel über die Schweinswale diskutiert, die dann da irgendwie elendig verenden im Zweifelsfall durch den Lärm. Und die ersten davon sind jetzt schon fertig in Wilhelmshaven und in Lubmin und in Brunsbüttel. Und einige weitere sollen noch folgen. Aber teilweise ist halt auch noch nicht ganz klar, an welchen Standorten. So, da ist auf jeden Fall stehen da noch Fragezeichen. Und in den nächsten Jahren sollen dann eben auch Terminals an Land folgen. Und zwar in Stade, in Brunsbüttel und Wilhelmshaven nochmal. So ab ungefähr 2026 sollen die einsatzfähig sein. Genau, und da werden halt auch bewusst aus quasi geopolitischen Gründen Überkapazitäten einkalkuliert. Also
das ist ja vielleicht ein ganz spannender Punkt, also weil es gibt ja inzwischen Berechnungen aus dem Bundeswirtschaftsministerium, dass man diese ganzen Terminals eigentlich nicht mehr braucht für die Versorgung. Also dass da wirklich in dem Schockmoment und vielleicht da wirklich auch ein bisschen im Angstmoment im Wirtschaftsministerium total übergeplant wurde. Was ist denn jetzt der Grund dafür, diese ganzen Terminals trotzdem zu bauen?
Ich glaube, es ist eine Mischung. Also einmal hängt es natürlich sehr stark damit zusammen, dass plötzlich diese ganze Energiepolitik über Nacht aus einem Bereich, wo sehr stark von klimapolitischen Fragen auch dominiert war, in dieses, ja, Prinzip in so ein Feld von nationaler Sicherheit geschoben wurde, wo dann plötzlich ökologisches eigentlich gar keine Rolle mehr spielt und wo es auch gar nicht mehr so sehr um ökonomische Effizienz geht, sondern, wie du schon sagtest, so um Versorgungssicherheit. Und ich glaube, das hilft sehr stark. Die Gasindustrie kriegt natürlich jetzt sehr stark diese Terminals auch subventioniert und trägt gar nicht so viel Risiko davon. Also für die ist es einfach super, im Zweifelsfall auch noch mehr von diesen Dingern dahin zu bauen. Es ist ihnen vielleicht sogar relativ egal, ob die dann stark genutzt werden. Man versucht halt geopolitisch irgendwie unabhängiger zu werden. Man will auch tatsächlich nicht, das wird auch gar nicht mehr so sehr europäisch gedacht. Man will dann irgendwie gar nicht sagen, dann importieren wir das eben aus den LNG-Terminals irgendwie entlang der Nordseeküste oder so, sondern es sollen irgendwie eigene sein. Dann sagt man, im Zweifelsfall können wir dann ja in andere Länder wieder was abgeben, so.
Verkaufen.
Ja, genau. Ja, ja, voll. So, ja. Da greifen dann so, ja, im Prinzip auch so standortnationalistische Logiken, ja, die jetzt auch nochmal. Da hat sich, glaube ich, eine Menge verschoben natürlich auch in den letzten Jahren. Und teilweise wird das Fass jetzt, glaube ich, zum Überlaufen gebracht, nochmal mit diesem Plan, nochmal ein zusätzliches Megaterminal da vor Rügen zu bauen, das noch nicht in diesem Gesetz mit drin war. Und für das das Gesetz jetzt quasi nochmal geändert werden muss. Und da haben wir jetzt zum ersten Mal diesen Moment, dass es vor Ort größeren Widerstand gibt. Genau, mittlerweile soll auch diese Anlage aus Lumini, der jetzt schon läuft, da auch noch mit hinverlegt werden. Und jetzt soll das irgendwie nochmal so ein riesen LNG-Standort werden. Und jetzt langsam kippt da so ein bisschen die Stimmung. Und ich glaube, das ist ein ganz spannender Moment, weil jetzt erstmal dieser erste Winter überstanden ist. Diese Schockwirkung hat, glaube ich, ein bisschen nachgelassen. Die Gasspeicher waren voll. Leute merken, vielleicht war das doch nicht so überlebenswichtig, dass wir jetzt die ganzen Küsten mit diesen Dingern zu pflastern. Und jetzt kommt das Ministerium nochmal um die Ecke und will nochmal so ein Riesending bauen, was alleine schon irgendwie, glaube ich, so die Hälfte oder so der russischen Kapazitäten ersetzen könnte. Und das wird es einfach schwerer vermittelbar. So, und da fließen natürlich auch Steuergelder rein. Und ja, jetzt musste die Regierung halt zum ersten Mal umplanen und so einen Standort tatsächlich auch verlegen wegen dieses Widerstands. Das macht es natürlich an und für sich erstmal noch nicht besser, den Standort zu verlegen. Aber ich glaube, es ist trotzdem ein spannendes Zeichen, dass da auf einmal nicht mehr so einfach durchregiert werden kann und nicht mehr einfach alles im Schnellverfahren durchlaufen kann. So.
Ja, ich finde das irgendwie voll spannend an dem, was du jetzt nochmal gesagt hast über die Energiewirtschaft, dass ja eigentlich so die ganze Energieversorgung, die sich in den letzten Jahren immer stärker europäisiert hat, also wo es immer weiter wegging von nationaler Souveränität oder nationaler Unabhängigkeit, auch einfach weil Erneuerbare ja so flexibel kommen, dass man in einem ganz europäischen Netz hinkriegt, sich immer zu versorgen, in einem nationalstaatlichen Netz man vielleicht tatsächlich mehr Sorgen hat, dass es sozusagen irgendwann mal zu Engpässen kommt und so, dass es da jetzt aber plötzlich in der Energiefrage so eine Renationalisierung gibt, wo dann doch so nationalstaatliche, wir wollen am Ende die Energie produzieren, wir wollen die auch verkaufen, so Interessen wieder so im Vordergrund stehen.
Ja, fand ich auch, das ist interessant. Also es ist letztendlich so ein bisschen, ja, man könnte vielleicht sagen, aus so einer Gemengelage entstanden von einerseits so dieser Schocksituation, die dann strategisch auch genutzt wurde. Dann gab es diese, ja, könnte man sagen, Standortlogik, Germany First Politik, irgendwie auch in der energiepolitischen Antwort auf diese möglichen Engpässe. Und jetzt sieht es irgendwie so aus, als müsste man die Suppe irgendwie jetzt noch so auslöffeln. Also das habe ich auch den Eindruck so, wenn man sich anschaut, wie die Regierung dazu kommuniziert, dann versuchen die das trotzdem jetzt noch durchzudrücken, auch wenn es alle möglichen Fragezeichen gibt, die letztendlich mittlerweile auch relativ offen diskutiert werden und irgendwie so in der Öffentlichkeit auch präsent sind. Du hast es ja jetzt gerade aber schon angesprochen, es gab irgendwie diese, ich glaube, es waren 6 Terminals, die schon so überall an der ganzen Küste geplant und zum Teil auch schon gebaut wurden und jetzt diesen weiteren auf Rügen in Mukran. Und da ist jetzt zum ersten Mal so, ja, erlebt man so ein bisschen so eine Situation von aufkeimenden Gegenprotest. Es ist ja auf Rügen jetzt eine ganz interessante Gemengelage, unterschiedliche Akteure kommen da zusammen. Es gibt einerseits so die Ebene von der Lokalpolitik, dann gibt es aber auch unterschiedliche NGOs, vor allem die Deutsche Umwelthilfe, die da ganz stark mit dran beteiligt war, dieses Thema auch aufzubauen vor Ort. Und dann gibt es jetzt immer stärker eben auch Bewegungsvernetzung. Könntest du vielleicht mal einen Einblick geben, wie schätzt du die Lage vor Ort ein? Wie ist da jetzt gerade so die Gemengelage?
Ja, dazu muss ich erstmal einen Disclaimer abgeben, dass ich selbst gar nicht vor Ort bin und bin ja auch eigentlich gerade in Elternzeit und gar nicht hier. Genau, deswegen kriege ich das immer nur aus zweiter Hand mit. Aber da ist einiges in Bewegung gekommen. Ich glaube, ganz entscheidend auch dadurch, dass es ein paar Leute gab, die auch vorher sehr aktiv waren im Rheinischen Revier, jetzt irgendwie gesagt haben, das ist der neue Ort, wo man eigentlich hingehen muss und da jetzt total viel Vernetzungsarbeit machen und sich eben auch mit diesem lokalen Widerstand, der da entsteht, zusammentun. Und dieser lokale Widerstand ist natürlich sehr stark auch von Sorgen um Tourismus, also Betroffenheit und Auswirkungen auf den Tourismus da geprägt, aber durchaus auch aus irgendwie Naturschutzerwägungen. Und was man hört eben von den Menschen vor Ort, die sich äußern, das ist schon auch, glaube ich, diese Skepsis in einer sogenannten strukturschwachen Region vielleicht noch mal stärker ist, wenn dann plötzlich die ganzen Polit- und Wirtschaftsgrößen da mal reinregnen für einen Tag und meinen so, das Ding wird jetzt hier hingebaut, ist gut für die Region, macht's gut, wir sind wieder weg. Also, ne, das irgendwie die Frage von, ne, was bleibt da auch an lokaler Wertschöpfung oder haltet ihr uns jetzt nur irgendwie hier für die Deppen, die sich am wenigsten wehren können und deswegen soll das jetzt hier hingebaut werden, dass da vielleicht die Skepsis auch nochmal größer ist. Ich glaube, da schließen jetzt halt so ein paar Faktoren zusammen, warum es an dem Ort jetzt irgendwie zum Widerstand kommt und auch wirklich eine große Mehrheit der Leute nach Umfragen irgendwie auf Rügen gegen diesen Bau sind.
Sorry für die kurze Unterbrechung. Du hörst den Was tun Podcast. Wir produzieren einmal im Monat unsere Folgen werbefrei, für alle und unabhängig. Und wenn du möchtest, dass das auch in Zukunft so bleibt, dann wäre es toll, wenn du uns mit einer Fördermitgliedschaft unterstützt. Du findest den Link dazu in den Shownotes. Klicke jetzt auf den Link und unterstütze Was tun und den Dissens Podcast im Doppelpack. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören.
Das ist irgendwie, also finde ich ziemlich spannend, weil das ja, glaube ich, so ein relativ seltener Fall ist, dass sich wirklich wirtschaftliche Interessen vor Ort auch gegen dieses Terminal positionieren. Also es war, weil die ja sozusagen vor allem also von der Tourismusbranche wirtschaftlich auch abhängen. Und ich war im Winter auch selber oft da gar nicht so weit weg, glaube ich, von wo es gebaut werden soll. Und das ist ja total klar. Also es lebt davon, dass man das Fenster aufmacht und dann hört man das Meer irgendwie. Und wenn man dann das Fenster aufmacht und man hört die LNG-Anlage, dann kommen halt die Touristen nicht mehr. Natürlich ziemlich interessant. Und es gab ja auch vor Ort so Bürgermeister, glaube ich, die sich schon ziemlich früh dagegen positioniert haben. Also wo man sogar die Lokalpolitik auf der eigenen Seite hat. Wie würdest du denn so ein bisschen vielleicht die Bewegungsökologie da so drumherum beschreiben?
Ja, ich glaube, die entsteht gerade erst. Mhm. So, ne? Und also wenn man da nochmal zum Beispiel sich die Antikohlebewegung irgendwie im Rheinischen Revier, ist ja oft unser Referenzpunkt, glaube ich, wo die Klimagerechtigkeitsbewegung noch sehr stark irgendwie mental verankert ist, irgendwie so ein bisschen. Und da gab es ja lange Zeit...
Wir müssen lernen, loszulassen.
Ja, absolut. Genau, aber da gab es halt lange Zeit ja ein relativ erfolgreiches so Zusammenwirken von sehr unterschiedlichen Akteuren, auch wenn es sicher auch viel Reibung immer gab, ne? Aber es gab irgendwie die lokalen Bürgerinitiativen, irgendwie die Tagebaubetroffenen und die radikalen Bewegungsakteuren und die große Umweltverbände, die dann noch mitgemischt haben und auch irgendwie parteipolitisch aktive und haben sich so ein bisschen die Rollen verteilt und auch unterschiedliche, sicherlich auch ein bisschen unterschiedliche Zielgruppen nochmal angesprochen. Und die einen mehr den realpolitischen Prozess irgendwie versucht zu begleiten, die anderen mehr irgendwie den Widerstand vor Ort und dieses, klar, ihr kriegt das hier nicht einfach so geräumt. Als es jetzt mit diesen ganzen LNG-Dingen anfing von einem Jahr, gab es da viel weniger davon. Und das hängt ja, glaube ich, auch nochmal damit zusammen, dass also die lokale Betroffenheit erstmal weniger krass schien, also verglichen jetzt mit so einem Tagebau, wo irgendwie die Leute irgendwie massenweise in Eignen verdrängt werden und insgesamt natürlich die Gasindustrie deswegen auch nie so viel Widerstand hatte, weil ja gerade die negativen Folgen halt ins Ausland verlagert werden. Das war ja immer das Bequeme daran. Also das gab es erstmal noch nicht. Das gibt's natürlich jetzt an diesem Terminal so ein bisschen, weil gleichzeitig natürlich auch ist eben nicht wie zum Beispiel in der Kohleindustrie diese lange Tradition der Verankerung gibt, ne, diese gewerkschaftliche Verankerung, die vielen Arbeitsplätze und so weiter, was da alles dranhängt, sondern das ist im Grunde so eine kleine Anlage. Klar werden da ein paar Arbeitsplätze geschaffen, aber jetzt auch nicht so, dass das irgendwie identitätsstiftend oder so für die Region wäre. Das wird halt da durchgeleitet, weil irgendwo hört das Meer auf und das Land fängt an und dann muss es halt, ran. Und das gab's halt noch nicht. Auch in der Klimagerechtigkeitsbewegung hatte man überhaupt erst kurz vorher angefangen, sich irgendwie mit Gas zu beschäftigen. Und ich glaube, die viele Umweltverbände waren auch erstmal gehemmt in der Situation, weil man natürlich auch, also sind ja auch oft stark mit einer grünen Basis irgendwie verwoben und diese Angst dann da plötzlich als Handlanger Putins zu gelten, wenn man sich quasi gegen Alternativen zum russischen Gas stellt, war, glaube ich, sehr, sehr lange ein starker Faktor, der jetzt nachlässt, wo man sieht, so, es geht schon auch ohne. Und ich glaube, da braucht es erstmal eine ganze Menge von so Bündnisarbeit und auch Strukturarbeit und auch irgendwie Aufklärungsarbeit. Und ich glaube, das wurde auch in der Bewegung lange Zeit so ein bisschen unterschätzt. Also, dass man da auch so viel Vermittlungsarbeit im Prinzip auch inhaltlich leisten muss und überhaupt erstmal dieses, warum ist Gas eigentlich ein Problem, warum ist LNG eigentlich irgendwie auch ganz simpel so ein Klimaproblem, was ja zum Beispiel in der Kohle so lange gesetzt war, dass man darauf aufbauend dann irgendwie alles Mögliche machen konnte. Und ich glaube, hier musste man jetzt erstmal an ganz vielen Stellen von vorne anfangen. Mhm. Und das passiert jetzt alles und das braucht aber natürlich so ein bisschen Zeit. Und da war natürlich die Gegenseite, hat schon viele Fakten schaffen können, indem sie halt so ein paar Monate oder ein Jahr lang irgendwie relativ ungehindert agieren konnte.
Ja, ich fand ganz interessant, also es gab vor allem eine Person von der DUH, Konstantin Zerger, der praktisch schon recht früh angefangen hat, sich auf dieses Thema so draufzusetzen, als es eigentlich noch gar nicht gesetzt war in der weiteren NGO-Bubble, aber auch bewegungsseitig noch überhaupt nicht besetzt und einfach da dran geblieben ist und irgendwie immer diese ganzen Skandale und Aufreger aufgedeckt hat und es dadurch geschafft hat, dass irgendwie die Leute und auch die Öffentlichkeit angefangen haben, sich dafür zu interessieren und zu sehen, da gibt es ein Problem. Ich glaube, das habe ich tatsächlich noch nie so erlebt, dass es so eine Einzelperson gibt, die es schafft, so ein Thema zu setzen irgendwie. Oder wie seht ihr das?
Ja, ich glaube, man muss schon sagen, dass dass Gas ein Problem ist. Gab es natürlich schon auch Teile in der Bewegung, für die das sozusagen zum Zeitpunkt schon klar war. Aber der hatte halt echt einfach, falls vor allem auf Twitter gemacht, muss man vielleicht der Transparenz halber einmal sagen, da folgen wir ihm, glaube ich, auch alle und lesen immer fleißig, was er rausfindet. Genau, und der hat aber, glaube ich, schon auch durch seine Position in der deutschen Umwelthilfe halt die Möglichkeit, an viele der Vertragsunterlagen zu kommen, zum Beispiel auch in die Einwendungsverfahren für die Terminals und so, und hat sich da einfach krass reingehängt und ganz viel Wissen geschaffen erstmal zu dem Thema. Und das, also wo ich auch total krass von profitiert habe, weil ich finde, dass das, was Lasse sagt, stimmt total. Während sozusagen zu Kohle, als die Anti-Kohle-Bewegung sozusagen der Bewegungsform so richtig angefangen hat, schon super viel Faktenwissen gab, was irgendwelche NGOs und Stiftungen produziert hatten, gab es das einfach zu LNG und zu Gas in der Form tatsächlich nicht. Und dass da diese Form von Wissensproduktion und aufmerksam machen, vielleicht auch so eine Art von Agenda-Setting, einfach eine ganz andere Bedeutung hatte, finde ich auch ein bisschen speziell sozusagen an dem Feld.
Ja, auf jeden Fall. Was ich finde, was man auch gut sieht an dem Fall, wir reden hier ja auch irgendwie immer wieder über so strategische Fragen und was kann man irgendwie auch übertragen, ist ein großes strategisches Problem, was einem immer wieder begegnet bei allen möglichen Themen, und zwar, dass eigentlich so ein bisschen die Mobilisierbarkeit rund um ein bestimmtes Thema gegenläufig ist zur Entscheidbarkeit oder den Erfolgsaussichten für einen Kampf, auf den man sich setzen will. Also man sieht praktisch, am Anfang dieses Prozesses, als angefangen wurde, LNG-Terminals zu planen, war die Mobilisierungsfähigkeit von allen möglichen Akteuren, die da jetzt angefangen haben zu arbeiten, noch total gering. Man hat niemanden auf die Straße gekriegt, hätte aber zu diesem Zeitpunkt möglicherweise, jedenfalls wenn man sich die Prozesse anguckt, noch sehr viel verhindern können. Und jetzt sind wir eigentlich schon so auf dieser Planungsebene eher an einem sehr späten Zeitraum, wo es jetzt anfängt, dass die Akteure da draufgehen und auch eine gewisse Mobilisierungsfähigkeit entwickeln. Das ist ein Phänomen, das begegnet einem immer wieder, und das ist eine totale Herausforderung, glaube ich. Auch, also hat man jetzt natürlich keine Lösung für, aber was man auf jeden Fall so ein bisschen präsent haben kann, würde ich sagen. Mhm.
Ja, absolut. Ja, ich finde es auch, also muss man wirklich sagen, dass die DUH da sehr viel wichtige Arbeit geleistet hat. Es gab natürlich auch noch ein paar andere, Andy George, und es gibt da ein paar Leute, die da irgendwie sehr aktiv waren, aber das war eine sehr kleine Bubble und das dauerte eine Weile, um das bis das in der Bewegung dann irgendwie auch angekommen ist. So. Und das war aber auch einfach sehr unpopulär am Anfang. Ja. Und ich glaube, da ist ja auch vielleicht unter den Umweltverbänden die DOH so ein bisschen in der Sonderstellung, dass sie sich halt sie weniger Hemmung haben als andere, sich sehr, sehr unbeliebt zu machen, zum Beispiel bei der Autoindustrie. Und dann haben sie es halt auch an der Stelle gewagt.
Wenn wir jetzt schon bei der DOH sind, es ist ja, wenn wir jetzt mal so auf die Bewegungsökologie, also würde ich auch sagen, das stimmt, dass die sozusagen noch gar nicht so weit fortgeschritten ist, aber es gibt ja schon ein paar Akteure aus verschiedenen Spektren, die zusammenwirken jetzt irgendwie. Und wenn wir da einmal jetzt bei diesem Verbands- und Umweltverbandsspektrum bleiben. Das ist sozusagen so ein sehr klassisches Verfahren, die Verbände machen können, sind ja sowas wie Einwendungsverfahren und Klageverfahren. Also zum Beispiel, wenn in Deutschland große Bauprojekte gebaut werden, ist es ja so, dass es immer die Pläne ausgelegt werden müssen, dann Einzelpersonen und Verbände sagen können, was sie daran falsch finden, also Einwände formulieren können und die dann irgendwie auch von den Behörden beschieden werden müssen. Das heißt dann entweder, dass im Extremfall könnte es dazu führen, dass was nicht gebaut wird. Oder es kann dazu führen, dass es irgendwie die Landesumweltbehörde beispielsweise oder sozusagen im Genehmigungsverfahren dann noch irgendwelche Einschränkungen, Zusätze oder so formuliert werden, die das Unternehmen, was das umsetzt, dann berücksichtigen muss oder machen muss. Wie ist denn dein Überblick, was die DOH da gerade macht und auch vielleicht ein bisschen, was das für Erfolgsaussichten hat? Dieser sehr, sehr sozusagen einfach rechtlich-behördliche Weg, den es sozusagen in Deutschland der Form gibt.
Ja, also bei LNG wurde ja, wir haben ja schon drüber geredet, am Anfang schon direkt versucht, diese Verfahren so ein bisschen notstandspolitikmäßig zu umgehen. Und das wurde halt in diesem LNG-Beschleunigungsgesetz, darum heißt das eigentlich auch so, es ging darum, diese Verfahren zu beschleunigen, festgeschrieben und macht es auf jeden Fall auch schwerer, irgendwie durch diese Klagen so eine aufschiebende Wirkung zu erzielen. Ne? Weil ich glaube, das ist ja, also manchmal kann man Auflagen raushandeln. Ich glaube, es ist ja eher selten, dass solche Projekte irgendwie tatsächlich auf diesem Wege ganz gekippt werden können oder so. Aber oft kann man eben Zeit gewinnen, um dann eben politischen Druck aufzubauen, der dann aber auch irgendwie, ne, aus Bewegungskontexten und so kommen kann. Und das ist natürlich jetzt alles viel schwieriger, weil das jetzt alles als nationale Sicherheitsfrage irgendwie deklariert wurde. Und für die Landterminals ist es auch so, dass dieses Gesetz auch diese Feststellung der energiewirtschaftlichen Notwendigkeit, also das kennen wir ja schon vom Tagebau Garzweiler, berühmtermaßen irgendwie beinhaltet. Das heißt, dann ist eigentlich alles, dann können auch alle enteignet werden, weil das ist jetzt, da kommt man dann schwer irgendwie gegen an. Und sogar diese Einwendungsverfahren, das sind ja normalerweise so die Mittel für so Betroffene vor Ort, die sagen können, ich bin dadurch betroffen wegen ABC, die wurden auch stark begrenzt, weil diese Fristen ganz kurz angesetzt wurden und diese Planungsdokumente, auch das hat ja zum Beispiel Konstantin Zeiger dann sehr viel dokumentiert, ne, wie er dann da irgendwo in der Provinz in Mecklenburg-Vorpommern rumdüsen musste, weil nur irgendwie am Donnerstagvormittag von 10 Uhr bis 11.30 Uhr einmal kurz die 12.000 Seiten ausgelegt wurden, die er da irgendwie sich reinziehen sollte. Also da wurde irgendwie sehr viel versucht, ne, auch irgendwie überragendes öffentliches Interesse deklariert und diese ganzen Kniffe, mit denen das sehr schwierig gemacht wurde. Und jetzt ja auch, kommt ja auch dazu, dass die jetzt überall diese Terminals auch noch hin und her schieben zwischen den Standorten, was natürlich auch nochmal schwieriger macht irgendwo. Dann ist irgendwo ein Klageverfahren angelaufen, dann werden irgendwelche Umweltgutachten noch nachträglich erstellt oder so. Und ehe das dann auf gerichtlichem Wege mal so weit ist, sagt die Regierung, ja, das Ding steht jetzt aber hier schon woanders. Das hat sich doch jetzt, wo dann auch wieder mit einer, also ohne Umweltverträglichkeitsprüfung das halt hingeschoben wird und so. Also da wird eine Menge versucht und ich glaube, deswegen sind die Aussichten auf diesem klassischen juristischen Weg wahrscheinlich auch eher begrenzt, aber trotzdem spannend, wie sehr das Ganze halt eben dazu beigetragen hat, irgendwie dieses Thema in der Öffentlichkeit auch zu platzieren und hochzuhalten. Ich glaube, das ist eigentlich der wichtigere Effekt wahrscheinlich von dieser Arbeit, als das, was man dann wirklich juristisch erreicht.
Ja, das ist vielleicht mal echt ein spannender Punkt, weil das ist, glaube ich, so, gerade wenn wir jetzt auf Bewegungsökologie gucken, geht es ja immer ganz einfach darum, wie diese verschiedenen Mittel zusammenwirken. Und das ist ja was wir aus dem Hambi zum Beispiel auch schon kennen, dass der BUND da damals geklagt hat und damit sozusagen auch so ein bisschen Zeitfenster geschaffen hat, in dem dann eine Großdemo stattfinden konnte. Und dass das eigentlich jetzt so ein bisschen ähnlich ist, außer dass hier, würde ich auch sagen, diese ganzen Genehmigungspapiere und so und das, was dann veröffentlicht wurde, auch einfach mal dazu beigetragen hat, das Thema mehr publik zu machen und mehr zu zeigen, was vielleicht auch die ökologischen Folgen überhaupt sein können und so. Mir ist das erst so richtig klar geworden, als ich zum Teil die Sachen gesehen habe, die DOH da bemängelt hat, zum Beispiel, dass da dann rund um das Schiff Chlor eingeleitet wird in ein Meer, muss man sich mal geben. Also natürlich ist es ja ein Biozid sozusagen, natürlich zerstört das da das Ökosystem. Ja, das sozusagen, aber genau, das ist mal auch so als Funktion dieses Mittels, das finde ich irgendwie nochmal voll interessant. zu sehen.
Das heißt, letztendlich läuft es so ein bisschen darauf hinaus, bei dem, was du, Lasse, jetzt gesagt hast, zu dieser juristischen Ebene, dass das eben, dass der Erfolg davon wahrscheinlich, so er dann kommt, gar nicht sein wird. Es darf nicht gebaut werden, sondern eher, es wird hinausgezögert und damit ein Zeit kaufen, Zeit schaffen für andere Protestformen, die eben eher auf so ein gesamtgesellschaftliches Kräfteverhältnis einzahlen? Oder wie würdest du das einschätzen?
Ja, ich glaube, wegen dieser speziellen Bedingungen weiß ich gar nicht, ob das an der Stelle gelingen kann. Aber ich glaube, das ist oft das, was man halt irgendwie auf juristischem Wege so ein bisschen erreichen kann. Und ich glaube, das, was man da erreichen kann, ist immer durch politische Kräfteverhältnisse insgesamt begrenzt, ne? Und das ist, glaube ich, richtig und wichtig, das mitzubespielen. Aber es funktioniert halt nur dann im Zusammenhang mit irgendwie einem breiten politischen Druck. Und du hast ja gerade auch schon das Beispiel Hambi angesprochen. Damals war es ja auch letztlich ein Gerichtsurteil, was dann die Räumung, also ein Naturschutzgerichtsurteil, was dann irgendwie die Räumung am Ende aufgehalten hat, offiziell, was dann Jahre später irgendwie eine politische Entscheidung überführt wurde. Und das war ja damals auch für die Landesregierung eigentlich sehr praktisch in dem Moment, weil sie ihr Gesicht wahren konnte, ohne dann selber eingeknickt zu sein. Und also alle denken sich so ein bisschen ihren Teil, wie dieses Urteil damals auch zustande gekommen ist. Aber dass es zustande gekommen ist und dass es dann auch wirklich Bestand hatte, zumindest das letzte kleine vertrocknete Restchen Hambi zu retten, so, das war ja maßgeblich dieser Explosion des Widerstands in den Wochen davor mit so ganz riesigen Sympathien aus der Bevölkerung auch zu verdanken. Ne? Und ohne diese Faktoren wird dann im Zweifelsfall nach so einem Verfahren werden halt ein paar Auflagen irgendwie beschlossen. Und ich glaube, so ein anderes Beispiel an der Stelle ist halt dieses super viel gefeierte Verfassungsgerichtsurteil zum Klimaschutzgesetz. Ne? Und ich glaube, da sieht man halt so, das ist halt dann ein symbolischer Erfolg, weil das Gesetz wird nach wie vor eigentlich konsequent missachtet und sogar dieser sinnvollste Bestandteil, diese jährliche Sektorenüberprüfung.
Es wird hochgelobt und konsequent ignoriert.
Genau, es wird so, also ne, auch die wurde immer ignoriert, jetzt wird sie abgeschafft und ich glaube, da sieht man, ne, das war halt so der Versuch, das auf rein juristischem Wege irgendwie quasi eine wahnsinnig gesellschaftsverändernde Entscheidung irgendwie durchzusetzen, ohne dass da so irgendwie die politische Substanz dahinter steht. Und so kann man halt fossilen Industrien dann doch wahrscheinlich nicht so wehtun. Vor allem, weil dieses Gesetz würde ja auch bedeuten, dass viele nicht so populäre Maßnahmen auch irgendwie Teil dessen wären. Und das geben die Kräfteverhältnisse so, glaube ich, nicht her. Und dann bekommt halt die Mehrheit am Ende, glaube ich, durch das Urteil den Klimaschutz, den sie eigentlich auch will, der so symbolisch fürs gute Gewissen ist, aber nicht so real, dass er jetzt irgendwie im Alltag sich irgendwie bemerkbar machen würde.
Eine Frage, die bei mir die ganze Zeit so im Kopf rumgeistert, wo wir hier nochmal so gerade das alles besprechen, ist, was gibt es da eigentlich zu gewinnen? Also, du hast es vorhin schon gesagt, alle möglichen Terminals sind eigentlich schon gebaut. Bei dem ist jetzt auch so ein bisschen die Frage von, wo kommt der jetzt genau hin? Wird vielleicht auch nochmal verschoben oder so? Aber jetzt so aus einer bewegungsstrategischen Sicht, worum geht's da eigentlich? Also was gibt's da zu gewinnen?
Also ich glaube, es gibt auf jeden Fall eine Trendwende zu gewinnen, dass jetzt zum ersten Mal irgendwie so ein Fuß in der Tür ist, um diesen ganzen Ausbau aufzuhalten. Und also viele dieser Projekte sind ja auch noch nicht wirklich in trockenen Tüchern so. Das da kann man, glaube ich, auch noch mal so ein paar politische und wirtschaftliche Kalküle vielleicht kippen bei der Frage, welche Terminals jetzt noch kommen. Und natürlich auch geht es darum, dann letztlich die Laufzeiten irgendwie zu verkürzen. Und das ist ja sowohl bei den Gemieteten die Frage, wie lange werden die jetzt eigentlich gemietet? Und da sollten ja mal ein paar Jahre sein, teilweise ist es irgendwie aber 10 bis 15 Jahre und teilweise gibt es dann aber auch wieder so Optionen, die früher zu kündigen quasi, also wo, glaube ich, noch sehr viel politischer Spielraum eigentlich besteht. Und ich glaube, da gibt es eine Menge zu gewinnen und überhaupt jetzt gerade erstmal einen Ort zu schaffen, der, ja, wo dann auch so eine Widerstandsbewegung irgendwie entstehen kann und wo Menschen irgendwie inspiriert werden, auch aktiv zu werden. Und das ist, glaube ich, das ist auf jeden Fall, glaube ich, langfristig wichtig. Und selbst wenn dieser Terminal jetzt da am Ende gebaut werden sollte, heißt es, glaube ich, nicht, dass das dann vergeblich war, sondern vielleicht wirkt sich das dann eben in 10 Jahren darauf aus, so wie lange der ganze Scheiß dann eben läuft oder nicht läuft. So.
Ja, vielleicht ist ja wirklich so ein bisschen die Frage, so ist Mukran das neue Lützi? Ne? Es geht jetzt nochmal, das vielleicht einfach ein bisschen drumherum erklären. Es geht jetzt um das eine Terminal, vor allem auf Rügen, was an diesem Ort Mukran gebaut werden soll. Das wurde jetzt auch schon einmal verschoben. Vorher war es, glaube ich, noch weiter im Naturschutzgebiet. Danke. Da gibt's halt diese die Sachen, die die DUH macht. Es gibt sehr viel halt diese lokalpolitischen Sachen, die wir schon angesprochen haben. Also BürgermeisterInnen, die sich dagegen aussprechen, auch schon Protest vor Ort von der Zivilgesellschaft, die da aktiv geworden ist. Und jetzt gibt es Bewegungsprotest praktisch, der sich da vor Ort formiert und jetzt ja auch über Pfingsten das so ein erstes Camp macht. Mhm. Das ist irgendwie ja wirklich ganz spannend. Und was sozusagen jetzt in letzter Zeit noch passiert ist, ist, dass es ja praktisch drei Interessenten gibt, die dieses Terminal gerne betreiben möchten. Und zwar einmal RWE, dann Stena und Regas. Und das jetzt vor kurzem aber schon rausgekommen ist, dass RWE doch nicht mehr so interessiert ist, weil sie ein bisschen Sorge haben, dass das praktisch das neue Lützi wird. Also, dass sie das sozusagen, sie eigentlich nicht so Bock haben, sich jetzt schon wieder das Image als jetzt doch langsam in die Zukunft mit Erneuerbaren gehen, versauen zu lassen von der Klimabewegung, die da anrückt. Also das, glaube ich, macht nochmal so ein bisschen deutlich, warum das so interessant ist, so einen Ort zu haben, an dem sich Widerstand vielleicht konzentrieren kann. Wenn du magst, dann kannst du vielleicht nochmal kurz ein bisschen erzählen, was du weißt, was da gerade geplant ist.
Ja, also es wird über das Pfingstwochenende Ende Mai dann erstes Camp geben, was wahrscheinlich auch gar nicht so wahnsinnig groß wird, aber, glaube ich, ein wichtiger Vernetzungsort auch ist. Es wird auch so einen Workshop-Tag geben und am Ende so ein Wie-Weiter-Plenum, was, glaube ich, erstmal Leute da so reinholen soll und irgendwie die Möglichkeit geben soll, so ein bisschen sich einzufinden, was aus der Bewegung, was da alles abgeht. Es gibt auch einen Aktionstag an dem Sonntag dann irgendwie, also so ein bisschen schon auch eine Außenwirkung. Ja, ich glaube, das ist ein spannender, vielleicht auch clever gewählter Startschuss vielleicht für so einen Protestsommer, dass man jetzt eben so im späten Frühling da irgendwie einmal so einen Ort schafft und einmal Menschen zusammenbringt und daraus können sich dann vielleicht auch mehr Sachen entwickeln.
Genau, da geht's dann ja auch darum, praktisch, was du vorhin gesagt hast, genau so diese Vernetzung zu schaffen, ne? Also, weil am Ende, wenn es sozusagen verschiedene Aktionsformen gibt, keine Ahnung, die Bürgermeister schreiben einen offenen Brief, ist ja auch erstmal eine Aktionsform auf eine Art und Weise, dann Leute vor Ort gehen demonstrieren und die Bewegung würde vielleicht ein bisschen andere Aktionsformen wählen zum Teil, dass man da zusammenarbeiten kann, braucht ja erstmal irgendwie auch ganz viel Vertrauen oder dass Leute sich kennen oder erstmal nicht das Gefühl haben, die rücken jetzt Leute aus dem Rheinland an, um das LNG-Terminal an unserer Küste zu verhindern. Das kann ja auch so ein bisschen Abwehr erzeugen.
Berufsdemonstranten.
Genau so. Und dafür ist ja so ein Camp irgendwie wahrscheinlich auch ein bisschen wichtig.
Ja, voll. Und ich glaube, gleichzeitig braucht es natürlich auch diese Vernetzung und die entsteht jetzt auch langsam zwischen diesen Bürgerinitiativen an den verschiedenen Orten auch. Also an anderen Orten gibt es die ja schon auch, nur irgendwie das da hat es noch nicht so viel Fahrt aufgenommen, aber gerade sich auch so ein bisschen dagegen zu wehren, dass halt dann diese schwimmenden Terminals halt ständig verschoben werden. Und es gibt halt auch noch mehr potenzielle Standorte. Ich glaube, das macht alles so ein bisschen schwieriger als bei der Braunkohle, wo irgendwie klar war, wenn man jetzt erst den einen Tagebau irgendwie in Hambach und dann noch in Garzweiler den anderen irgendwie eindämmt von Widerstandsseite, dann gibt es da nicht mehr so viele Ausweichmöglichkeiten. So, ich glaube, hier wird es auf jeden Fall ein bisschen schwerer, aber bietet ja auch noch andere spannende Möglichkeiten. Das ist ja auch eine Frage von nochmal internationaler Vernetzung, sich auch irgendwie solidarisch zu vernetzen mit denjenigen, die Widerstand leisten an den Orten, wo das Ganze herkommt. Da sind jetzt auch gerade ja Menschen in den USA gerade auf so einer Reise und besuchen halt diese Communities, die davon betroffen sind. Und also ich glaube, da kann man in verschiedene Richtungen halt noch Beziehungen aufbauen, um auch langfristig diese Anti-LNG-Kämpfe zu entwickeln.
Sorry für die kurze Unterbrechung. Du hörst den Was-Tun-Podcast. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann teil doch jetzt diese Folge zu LNG und den nächsten Klimakämpfen mit deinen Freunden oder Bekannten oder Verwandten. Klick dazu einfach auf den Teilen-Button in deinem Podcatcher und schick ihnen die Folge. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören. Lasse, wir haben ja jetzt viel über den Ort auf Rügen geredet, wo das Gas ja erstmal aber nur ankommt. Das Gas wird ja dann praktisch in den Pipelines, meinst du ja auch schon, dass die noch gebaut werden müssen, weiter in Deutschland verteilt. Vielleicht können wir auch nochmal kurz über die Orte reden, wo das dann eigentlich ankommt und verbrannt wird, wo ja auch dann die CO2-Emissionen sozusagen am stärksten entstehen. Das sind ja viel Stadtwerke auch, die für die Wärmeversorgung zuständig sind. Was siehst du denn vielleicht auch für Ansatzpunkte?
Ja, das ist total wichtig. LNG natürlich nicht nur als irgendwie an einer Transport irgendwie Schnittstelle oder so anzugehen, sondern natürlich auch auf der Verbrauchsseite. Und ich glaube, da gibt es zum einen jetzt irgendwie das ganze Thema industrieller Verbrauch, wo jetzt zum Beispiel auch schon Menschen rausgefunden haben, ne, dass die Plastikindustrie zum Beispiel, also Verpackungsindustrie, ganz viel von dem Gas eigentlich verbraucht und was das eigentlich für ein Bullshit ist, so diese damit so ein bisschen mit dieser Blackbox Energieverbrauch, Industrieverbrauch irgendwie mehr zu beschäftigen. Aber zum anderen ist es natürlich auch die Frage von Heizung und Wärmewende, ne? Und das ist ja auch hat es ja auch politisch so schwer gemacht, dagegen anzugehen, weil natürlich alle Menschen Angst irgendwie davor hatten, dann im Kalten zu sitzen im Winter. Und das ist ja auch was jahrzehntelang total politisch verschlafen wurde in Deutschland, was, glaube ich, auch sehr stark damit zusammenhing, dass man eben dieses billige Gas aus Russland bezogen hat und es einfach auch unattraktiv war, da irgendwie was dran zu machen. Und jetzt geht es ja so langsam los, dass dann nachgeholt wird. Und auch die Regierung ist ja jetzt so langsam da dran, jetzt irgendwie was in diesem Heizungsbereich zu machen. Und jetzt sehen wir aber eben auch, wie das Thema total von rechts auf einmal besetzt wird. Und wie die tatsächlich versuchen, irgendwie Leuten jetzt irgendwie so eine tiefe emotionale Bindung zu ihrer verstaubten Gasheizung im Keller irgendwie nahezulegen oder anzudichten. Und das ist ja bisher noch nie so richtig irgendwie von links oder irgendwie aus so einer ökologischen Perspektive da gelungen, in dieses Feld einzudringen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall eine große, große Baustelle auch für die Klimabewegung, da was zu machen. Natürlich auch irgendwie zusammen mit MieterInnenbewegungen zum Beispiel, weil es ja auch ganz viel da immer um die Kostenfrage geht, die ja auch eigentlich der Knackpunkt bei dem Wärmegesetz jetzt von der Regierung ist. Und ich glaube, da gibt es auch noch eine ganze, ganze Menge zu tun, auch wenn das natürlich jetzt irgendwie vielleicht auch über so ein klassisches Bewegungsrepertoire von irgendwie so medienwirksamen Aktionen oder Blockaden oder so ein bisschen hinausgeht, was es dann eigentlich braucht.
Ja, finde ich auch einen spannenden Punkt, weil das so, wenn man auf diesen Wärmebereich guckt, genau, man eigentlich total schnell sehr schnell auch bei mehreren Bereichen ist, weil dann geht es einmal um die Stadtwerke, die Fernwärme bereitstellen. Es gibt ja auch nicht so wenig Häuser, die bei Fernwärme versorgt werden. Und dann halt um die einzelnen MieterInnen, die dann vielleicht Angst haben, dass wenn jetzt auch ihre Heizung ausgetauscht wird, dass dann sie praktisch höher belastet werden oder dass wenn das Haus gedämmt wird, was ja auch erstmal ein wichtiger Bestandteil der Wärmewende ist, dass sie dann Teile der Renovierung mit ihrer Miete zahlen müssen und noch höhere Miete kriegen und so. Also da merkt man dann auch, da kommt sozusagen auch so zu Verschränkungen wieder von so Klima- und sozialen Fragen und der Klimabewegung und vielleicht der MieterInnenbewegung. Genau, und es gibt aber auch total viele Ansatzpunkte, wo es auch schon einzelne Akteure gibt, die sozusagen Aktionen machen oder versuchen, sich zu vernetzen, aber man das Thema auch vielleicht auch noch größer mitdenken könnte.
Auf jeden Fall, ja. Das wird dann sehr technisch leider und ist natürlich auch die EigentümerInnen dann noch, also auch die Einfamilienhauseigentümerinnen irgendwie als so eine wichtige Akteurin da drin. Aber es ist alles irgendwie nicht so sexy, dieses Thema. Ich glaube, deswegen wurde das auch so lange ignoriert auch, ne, von der Klimabewegungsseite, aber das steht jetzt auf jeden Fall an. Und jetzt haben da irgendwie haben die Rechten da schon wieder Vorsprung und den muss man, glaube ich, schnell aufholen.
Ja. Ich finde schon auch krass, es ist so ein bisschen not in my backyard Politik auf internationaler Ebene, ne? Also die Deutschen wollen das Fracking praktisch nicht im eigenen Backyard haben, aber importieren es dann gerne aus den USA, wo dann irgendwie Trinkwasser verseucht wird, die Tiere verenden und es irgendwie alles ganz schlimm ist. Mhm. Was jetzt in unserem Gespräch ja auch so ein bisschen deutlich geworden ist, ist, ja, letztendlich so die Bewegungserfolge der letzten Jahre waren eigentlich immer verbunden mit so ganz konkreten Orten, ne? Also es ist letztendlich, damit das so richtig an Fahrt aufnimmt, braucht es diese Kristallisationspunkte, die eben oft sehr lokal sind. Und da kann Bewegung dann auch extrem ausstrahlen in eine bundesweite Debatte letztendlich und auch ziemlich viel drehen, ne? Also wir haben das gesehen, sehr erfolgreich bei Lützi, wir haben das gesehen bei Dani, wir haben das gesehen im Hambi. Was würdest du denn jetzt sagen, Lasse, was braucht es, damit Mukran oder Rügen das nächste Lützi wird?
Ja, das ist natürlich ein hoher Anspruch. Also ich glaube, es braucht irgendwie viel Rückhalt vor Ort auf jeden Fall. Den scheint es ja schon mal zu geben. Erstmal grundsätzlich für diesen Widerstand. Und es hilft, glaube ich, auch immer, wenn man so eine irgendwie David gegen Goliath-Geschichte aufbauen kann. Und auch das ist ja irgendwie zumindest so ein bisschen gegeben, dass da jetzt irgendwie die großen fossilen Konzerne sind, die da halt mitmischen. Und klar, wenn Menschen auch tatsächlich da sind, die auch mit dem eigenen Körperwiderstand leisten, macht das natürlich auch dann ja Räumungen vielleicht irgendwie unattraktiv und gleichzeitig. Ja, auf Rügen gibt es natürlich, also was da zu verteidigen gerade ist, sind ja irgendwie auch noch so relativ leere Küstenabschnitte. Und ich glaube, wie das genau da funktioniert, das muss ich dann zeigen. Aber vielleicht ist auch die größere Wirkung dann eine, die sich irgendwie langfristig entfaltet. Aber also, hey, ein Widerstandsort irgendwie direkt am Strand ist doch auch, also
gab's noch nie.
Ja, das ich meine, das hat doch auch was, oder? Das ist doch irgendwie, also gerade im Sommer jetzt so, Vielleicht mögen ja auch manche Leute dann irgendwie ihren Sommerurlaub preisgünstig in ein Widerstandscamp vor Ort verlegen.
Ja, letztes Jahr mit 9-Euro-Ticket nach Sylt, jetzt für 49 Euro nach Sylt.
Aber vielleicht ist ja tatsächlich nochmal ein spannender Punkt. Also ich finde, da gibt es noch verschiedene spannende Punkte an dieser Ortefrage, weil ich habe auch das Gefühl, wir können da so ein bisschen Rätseln und Thesen aufstellen und die sind sich auch informiert. Ein Teil ist dann trotzdem auch immer irgendwelche unvorhergesehenen Faktoren, die zusammenkommen. Ich glaube, was eine Sache, die ich echt spannend finde daran, ist, dass ich schon das Gefühl habe, es gibt so verschiedene Elemente, über die sich Widerstand besonders gut aufbauen kann. Und ich glaube, dass der Hambi hatte das ganz stark mit Wald und Bäumen, die so eine besondere Bedeutung in Deutschland haben. Ich glaube, dass Trinkwasser so ein Feld ist, aber ich glaube auch, dass Wasser am Strand und am Meer und das Gefühl von, wir machen die Ostsee kaputt und halt nicht so langfristig über irgendwo im polnischen Bergbau wird irgendwas in die Spree eingeleitet, das fließt dann über die Oder, in die Oder eingeleitet, das fließt dann sozusagen langsam in die Ostsee und dann steht halt irgendwie in ein paar Jahren der Eigenteppich oder so, sondern so relativ schnell und in dem Moment, hier wird jetzt was Großes hingebaut, es wird ein toter Schweinswein angeschwemmt, gemeinsam mit Fischen, man sieht, da geht was kaputt. So, ich glaube, dass das schon Orte sind, die das tendenziell
Stolz der Nation.
Naja, ja, oder sozusagen, oder Urlaubsorte oder Erholungsorte, weil Orte, die irgendwie auch sozusagen emotional angebunden und aufgeladen sind. Und bei denen man so das Gefühl hat, es lohnt sich so richtig, da was zu schützen. Und da habe ich schon das Gefühl, dass Rügen da, zumindest in Ostdeutschland, ich kann das ja sozusagen, weiß nicht, ich glaube, die Westdeutschen fahren nicht so viel an die deutsche Ostsee, aber so zumindest in Ostdeutschland fährt man halt mal so an die Ostsee, um sich da irgendwie zu erholen. Und das ist schon so ein wichtiger Ort, den man irgendwie schützen will.
Das heißt, es ist letztendlich auf eine Art schon auch aufgeladen. Also man muss nicht bei Null anfangen, sondern ja.
Das glaube ich auch. Und das ist, glaube ich, schon interessant, was das sozusagen macht. Ich finde es auch nochmal interessant. Das finde ich aber was man extrem schwer vorhersagen kann, was das in einer ost-west-deutschen Perspektive macht. Dass man so ein Ort in Ostdeutschland hat, wo man irgendwie versuchen muss, dass nicht die westdeutschen Aktivisten einfach eingeflogen kommen, glaube ich. Also ich glaube, da sozusagen liegt auch so ein bisschen Potenzial, auch ein bisschen Konfliktpotenzial drin. Das ist ein bisschen aufpassen. Aber trotzdem vielleicht schaffen würde, meinen so ein bisschen eine Demokratie und wir halten was in Ostdeutschland Erfolg einzufahren, auch so als Bewegung, das wäre, glaube ich, schon cool.
Gemeinsam mit der Bevölkerung vor Ort praktisch.
Ja,
also wenn man es mit der Lausitz vergleicht, haben wir, glaube ich, auf jeden Fall schon mal eine etwas günstigere Startbedingung. Das ist richtig. Ja.
Ja, cool. Dann würde ich sagen, vielleicht reicht das für heute erstmal. Wir haben irgendwie viele spannende Aspekte schon so ein bisschen andiskutiert. Letztendlich kann man zu den meisten wahrscheinlich sagen, wie es dann am Ende ausgeht, wird sich zeigen. Was wir allerdings wissen, ist, dass jetzt über Pfingsten ein Klimacamp vor Ort stattfinden wird, zu dem ihr natürlich alle herzlich eingeladen seid, die da zuhören an den Endgeräten. Und wir dachten deswegen, spielen wir euch jetzt auch zum Ende der Folge nochmal eine Stimme vor Ort ein, die vielleicht kurz erzählt, was da auf Rügen genau passieren wird und warum ihr da unbedingt hinfahren solltet. Bevor wir das tun, aber nochmal herzliches Dankeschön an dich, Lasse, dass du dabei warst. War ein super spannendes Gespräch.
Vielen Dank.
Und ja, auch nochmal die große Empfehlung, Lasse auf Twitter zu folgen, weil da werdet ihr auf jeden Fall versorgt mit den neuesten mit den neuesten Facts und Entwicklungen rund um Rügen.
Und LNG und, worüber wir heute gar nicht geredet haben, Wasserstoff. Vielleicht nochmal in einer zukünftigen Folge.
Absolut. Immer, immer ganz nüchtern, sachlich und konstruktiv.
Dann tschüss.
Vielen Dank euch. Ciao.
Ciao.
Mein Name ist Elke. Ich bin vom Lebensgut Frankenthal und stehe hier auf dem Hof. Genieße das wunderschöne Wetter und denke darüber nach, dass wir ab Freitag bis Sonntag, also über Pfingsten, das Klimacamp hier haben. Ich freue mich riesig, dass hier viele, viele Menschen herkommen, um uns zu helfen, gegen den Bau der LNG-Terminals etwas zu tun. Wir brauchen viele, viele, viele Aktive, die sich einsetzen, die Ideen mitbringen, um zu sagen, so geht es nicht. Es kann nicht sein, dass gegen die Bevölkerung, gegen die Umwelt in der heutigen Zeit etwas getan wird und wir so machtlos sind. Lasst uns zeigen, dass wir viele sind. Lasst uns zeigen, dass wir nicht aufgeben im Kampf gegen diese LNGs, ob das hier auf Rügen ist oder in Deutschland, woanders oder weltweit. Es kann nicht sein, dass mit dreckigem Gas Geld gemacht wird. Danke.
So, da sind wir wieder und wir sammeln jetzt nochmal so ein bisschen die losen Enden aus dem Gespräch ein. Walti, was ist denn bei dir hängen geblieben?
Ja, also ich würde sagen, irgendwie stellt es sich für mich schon so dar, dass da irgendwie sich so ein bisschen ja ein neuer großer energiepolitischer Konflikt irgendwie herauskristallisiert, bei dem es aber gerade noch jetzt so zum jetzigen Zeitpunkt so ist, dass sich auch noch einiges ordnet und einiges irgendwie vielleicht auch noch nicht so klar ist. Also sonst sprechen wir ja oft auch über so Bewegungspolitik, Kampagnen, Strategie zu Punkten, wo irgendwie schon relativ viel geordnet ist. Und ich habe das Gefühl, hier haben wir jetzt irgendwie so relativ viel so aufgeblättert und aufgezeigt, aber viel ist davon auch noch im Wagen und kann sich in die eine oder in die andere Richtung entwickeln. Es ist noch nicht so richtig absehbar.
Ja.
Wie geht dir das?
Ja, das stimmt. Daran musste ich auch denken, auch als wir die Folge schon geplant haben, dass wir oft von hinten auf Bewegungsstrategien gucken und eher so gucken, was hat gut geklappt, was hat nicht so gut geklappt. Ja. Und wir jetzt eher an einem Punkt sind, wo viel einfach noch möglich ist in die verschiedenen Richtungen und man eher dem so ein bisschen im Werden zugucken kann.
Ja.
Oder sich beteiligen kann natürlich auch.
Nichtsdestotrotz gibt es ja trotzdem schon einige Aspekte, die strategisch daran sehr interessant sind. Was wären denn welche, die dir so im Kopf geblieben sind?
Also ich glaube, eine Sache, finde ich, die man so voll gut sehen kann, ist, dass wir oft von so einer Movement Ecology reden oder so einer Bewegungsökologie, also dass wir so ein bisschen auch Bewegung als so ein Ökosystem denken, in dem verschiedene Akteure unterwegs sind, die auch so ein bisschen verschiedene Sachen machen können oder verschiedene Aufgaben haben. Und das, finde ich, ist was man hier schon ziemlich gut sehen kann. Und wir gehen natürlich irgendwie auch mal davon aus, dass man diese verschiedenen Akteure braucht, um damit Kämpfe erfolgreich sein können, dass niemand sozusagen isoliert eine Kampagne oder einen Kampf gewinnen kann. Und das, finde ich, kann man hier zum Teil schon ganz gut sehen, dass die sich so bildet.
Und wer ist aus deiner Sicht so, wer sind die wichtigen Player in dieser Ökologie?
Ja, also einmal finde ich, das hat man oft, aber ist hier auch so Bürgerinitiativen vor Ort total wichtig, die sich einsetzen aus einer lokalen Betroffeneninitiative. Dann Umweltverbände, das ist jetzt in dem Fall so ein bisschen exemplarisch, die DUH und noch andere, die sich aus einer Umwelt- oder Klimaperspektive dagegen einsetzen und vielleicht dann wirklich auch eher so rechtliche Sachen, Klageverfahren im Blick haben, auch einfach nochmal mehr Expertise zu so diesen ganzen Klimaschutz- und Naturschutzfragen mitbringen, die also auch im deutschen Rechtssystem einfach wichtig sind und wo es schon so viele vergangene Bewegungserfolge gab, auf die man aufbauen kann. Und dann natürlich, finde ich, also eine sehr wichtige und sehr spannende Rolle haben dabei immer LokalpolitikerInnen, wie die sich positionieren. Und da hat man jetzt hier halt diesen extrem positiven Fall, dass die Bürgermeister sich schon in einem offenen Brief dagegen ausgesprochen haben. Das sah in der Lausitz zum Beispiel in der Kohlefrage ganz anders aus und viel, viel schlechter. Da hat man hier irgendwie bessere Bedingungen. Und dann natürlich irgendwie so ein bisschen so die radikalere Seite der Klimabewegung, die jetzt da gerade hinkommt und anfängt, so Kontakte zu knüpfen.
Aber auch schon die Wirtschaft auch auf eine Art vor Ort, ne? Ja, also ich finde, da merkt man auch, dass es jetzt irgendwie so, es geht auch um Infrastruktur und um Energie, so wie in der Kohle. Aber die lokale Ökonomie ist eben eher in Konkurrenz zu dieser Energiefrage. Ja. Dadurch hat man da auch so unlikely allies, also auf einmal steht man da auch auf derselben Seite wie die lokale Wirtschaft.
Ja, das stimmt. Genau, und was man dann ja machen kann, ist auch, sich das so ein bisschen im Sinne so einer Verbündetenanalyse anzugucken. Also zu gucken, was für Akteure gibt es in dem gesamten Politikfeld und welche kann man wie bewegen. Und da finde ich, will ich jetzt hier gar nicht zu breit machen, auch wenn man es, glaube ich, nicht so gut ohne Visualisierung machen kann. Aber wir verlinken euch das Modell auf jeden Fall in den Shownotes. Und das kann man hier aber, glaube ich, schon ganz gut sehen, dass man auch die mit den BürgerInnis sprechen kann, die vielleicht noch ein bisschen stärker auch für Klimaschutz begeistern kann, die Bürgermeister zu den Kontakte aufbauen kann, gucken kann, ob man die noch ein bisschen festigen kann in ihrer Position und stärken kann. Genau, gucken kann, wie sich dann vielleicht auch Parteien da vor Ort verhalten und ob man da noch welche bewegen kann oder will. Das ist, glaube ich, da was man jetzt nochmal so toolmäßig gesprochen da irgendwie auch nochmal mitnehmen kann und sich nochmal angucken kann.
Ja, wenn euch das, liebe HörerInnen, noch weitergehend interessiert, da hat das Movement Hub auch eine sehr coole Broschüre zu rausgegeben, wo einfach so ein ganz guter Überblick gegeben wird über die unterschiedlichen Dimensionen von diesem Konflikt. Also einerseits so ein bisschen diese technologischen oder technischen Aspekte, aber eben auch die Frage von, wie ist eigentlich die Akteurslandschaft vor Ort aufgestellt, eben von Bürgerinitiativen, dieser Kampagne leider nicht geil.
Übrigens richtig cool, die müsst ihr übrigens mal auschecken, ja, sehr witzige Videos gemacht.
Ja, richtig nice. Und genau, da könnt ihr das eben auch nochmal nachschauen. Das verlinken wir euch auf jeden Fall auch in den Shownotes.
Und wie sieht's bei dir aus, Valentin? Ist bei dir noch, hast du noch so Aspekte im Kopf?
Also ich würde sagen, ich finde es schon nochmal sehr interessant, sich so diese unterschiedlichen Energieträger irgendwie anzugucken und sich zu fragen, so, ja, was bedeuten die eben auch in ihrer gesellschaftlichen Verankerung? Mhm. Wir haben ja im Gespräch immer wieder so diesen Vergleich gezogen zwischen Kohle und Gas irgendwie, ne? Also so auf allen möglichen Ebenen das irgendwie immer wieder miteinander verglichen. Und bei Kohle war ja immer die große Schwierigkeit, dass es eben so verhältnismäßig arbeitsintensive Energiegewinnung ist, gut gewerkschaftlich organisierte Berufe, gut bezahlt. Das heißt, es gibt ein relativ breit verankertes Interesse daran, diese Energiegewinnung, also vor allem eben lokal, diese Energiegewinnung dann auch aufrechtzuerhalten. Auch wenn da natürlich auch wahnsinnig viele Jobs weggefallen sind schon, aber trotzdem irgendwie gab es so eine gewisse Verankerung. Und das ist eben jetzt sehr anders, ne? Also so Gas wird eben durch Pipelines geschossen. Da sieht man keinen Menschen weit und breit. Auf diesen Tankern, auf denen es angeliefert wird, arbeiten auch nur eine Handvoll von Leuten, die höchstwahrscheinlich auch immer andere sind. Mhm. Und auf diesen Terminals auch fast niemand. Das heißt, ja, das meinte Lasse ja auch an einem Punkt im Gespräch, so vor Ort profitieren die Leute eben eigentlich gar nicht davon. Und dadurch ist es einfach auch nochmal viel angreifbarer, ja, könnte man sagen.
Ja, spannender Punkt, finde ich. Das ist wirklich sozusagen, da ist deswegen auch die Rolle von Gewerkschaften zum Beispiel, die im Kohlekampf sehr anders war und die einfach sehr, sehr stark waren und sich stark dafür eingesetzt haben, ganz anders. Finde ich auch spannend, immer sozusagen so als Analysefeld nochmal diesen Arbeitssektor sozusagen aufzumachen.
Ja, und ansonsten muss ich aber auch sagen, dass, also zwar irgendwie schon eingangs so das Erste, was wir gesagt haben jetzt in der Nachbesprechung, dass irgendwie viel noch sich im Ordnen ist. Also ich merke schon, dass jetzt, wenn man es auf so einer aktionstaktischen Ebene irgendwie sich anguckt, dass ich da schon auch noch nicht so genau weiß, wie das dann genau aussehen wird, eben weil, ja, das nicht so bildgewaltig ist, weil es nicht so einen zentralen Ort irgendwie hat, also der Terminal ist irgendwie recht weit draußen, dann gibt's irgendwie diese Pipelines, die halt so durchlaufen und es ist irgendwie gar nicht so richtig klar, wo passiert das eigentlich, wogegen wir hier sind, ne? Also es ist nicht so, hier wird abgebaggert und das ist schlimm, sondern ja, es funktioniert nochmal sehr anders.
Viel ist ja auch irgendwie dann, also ne, im Wasser, unter Wasser, so, es ist gar nicht so gut greifbar vielleicht.
Genau, und ja, das Fracking, also genau, ein Teil der Umweltzerstörung passiert eben ganz woanders. Ja. Und auch der Verbrauch, wo das Zeug dann verfeuert wird, passiert dann eben auch wieder total dezentral und unsichtbar auf eine Art auch. Mhm. Das sind, würde ich sagen, auch auf jeden Fall Herausforderungen. Mhm. Und auf der realpolitischen Ebene dann eben auch ein Stück weit so, ist aus meiner Sicht gerade noch nicht so klar, was da noch offen ist und läuft an Prozessen. Also da braucht es ja irgendwie auch immer so ein bisschen, um das dann wirklich hochzukochen, dass sich eine gesellschaftliche Debatte auch daran nochmal stärker koppelt. Bewegungen können das auch selber aufbauen, aber es hilft auf jeden Fall immer enorm, wenn es auch parallel schon auf einer politischen Ebene irgendwie verhandelt wird.
Ja, ich finde so einen letzten Punkt, den ich echt spannend finde, ist die Frage, was es eigentlich nochmal in so einem Ost-West-Kontext macht. Also genau, ich glaube, man kann ganz klar sagen, es gab auch erfolgreiche Umweltproteste in Ostdeutschland in den letzten 20 Jahren. Also es zum Beispiel CCS-Verpressung in Brandenburg verhindert wurde aufgrund von BürgerInnen-Protest und so. Da gab es schon mal wieder auch erfolgreiche Aktionen. Aber so aus Sicht der Klimabewegung zumindest ist schon ja eine Erfahrung, die es in der Lausitz total stark gab, auch so eine Problematik von, es ist extrem schwer, sich gegen eine große Industrie zu stellen. Die Leute haben total Angst vor Arbeitsplatzverlusten. Und es gibt schnell so eine Dynamik von, die westdeutschen AktivistInnen kommen jetzt hier hin und wollen uns erzählen, wie wir es eigentlich besser machen sollen. Da bin ich auch so im Hinblick auf diese ganzen Verbündeten-Sache richtig spannend, wie das funktionieren wird. Weil ich glaube, man muss schon konstatieren, so die Klimabewegung ist nicht ausschließlich, aber schon insgesamt ziemlich westdeutsch. Und auch gerade natürlich die Leute, die jetzt aus dem Lützi kommen, ist ja klar, ist im Rheinland sozusagen, alle, die da irgendwie lokal verankert waren, nicht alle, aber die übergroße Zahl, waren auch westdeutsche Leute und so. Und es hatten immer ein bisschen eine Special-Dynamik, wenn die dann nach Ostdeutschland kommen und auch so ein bisschen aufs Land kommen. Und da muss man extrem sensibel sein, damit man die Leute irgendwie nicht verprellt oder sich so eine Besser-Bessi-Gefühl einstellt. Genau, und da bin ich noch so ein bisschen, also ich würde mir das total wünschen, dass es mal gelingt, ein erfolgreiches Projekt aufzubauen. Sehe da auch aufgrund der lokalen Dynamiken irgendwie voll die Chancen für und so. Aber ich glaube, das ist ein bisschen, also das ist nochmal eine Besonderheit, die irgendwie in diesem Bündnisprozess auf jeden Fall spannend ist, dass man da den richtigen Ton trifft. Und irgendwie halt, vielleicht das sogar gelingt, den Leuten vor Ort und damit irgendwie Ostdeutschen mal eine richtige Bühne zu geben, auch in einem Klima- und Umweltkampf, was extrem, wirklich extrem selten passiert. Mhm. Dass die auch so als positive Akteure des Wandels auftreten können. Mhm. So, das sind dann doch echt wie in fast allen anderen gesellschaftlichen Bereichen auch, aber es sind schon oft Westdeutsche, jetzt nicht, also in Anführungsstrichen Eliten, natürlich jetzt nicht im Sinne von den hochverdienenden irgendwas Managern oder so, was sind schon fast immer westdeutsche AkademikerInnen, die dann kommen und sozusagen sagen, wie das jetzt alles mit der Klimapolitik sein soll. Wenn es jetzt mal andersrum gelänge, in so einem Kampf auch die anderen Stimmen hörbar zu machen, das wäre, glaube ich, ein extrem großer Erfolg.
Mhm. Ja, voll. Mir ist noch ein letzter Punkt eingefallen, nochmal ein bisschen zurückspringen zu einem Diskussionspunkt in der Bewegungsökologie und ja, wie praktisch unterschiedliche Akteure auch zusammenwirken. Ich musste gerade nochmal daran denken, dass es ja schon auch immer interessant ist, also auch jetzt in einem Konflikt, in welche Richtung so ein Protest vor Ort auch gedreht wird. Ne? Mhm. Also ich würde sagen, jetzt aus so einer lokalen Perspektive ist es praktisch noch gar nicht auch zu 100% entschieden, was eigentlich der Konflikt ist. Ne? Also es gibt de facto halt Infrastruktur, die da hinkommen soll, wogegen Leute sind, aus sehr unterschiedlichen Motivlagen.
Ja.
Und die Frage ist, ist es am Ende das verbindende Band, unsere lokale Wirtschaft, der Tourismus geht flöten, das geht nicht, das muss woanders hin. Mhm. Ist es die verbliebenen Ökosysteme in der Ostsee, die ja tatsächlich auch schon ganz schön gelitten hat aus einer ökologischen Perspektive, also wo auch zum Teil gar nicht mehr so viel drin überhaupt lebt. Aber das wird praktisch noch kaputt gemacht und es ist vor allem so eine Frage von Ökologie, Artenschutz. Dann gibt es eben noch die Frage von Klima. Das sind wahrscheinlich so die Hauptfragen. Und das wird da irgendwie jetzt auch noch vor Ort ausgehandelt, ne?
Weil, obwohl ich jetzt sagen würde, ein erfolgreicher Konflikt schafft es, sie alle zu mobilisieren und arbeitet eher mit sowas wie Rügen schützen als Lärmsignifikanten für diese verschiedenen Anliegen.
Genau, das sehe ich genauso. Trotzdem gibt es natürlich auch eine Möglichkeit, zum Beispiel die Interessen von Tourismus vor Ort zu kooptieren, indem man sagt, wir verlegen das Ding jetzt einfach an einen anderen Ort, wo er euren Tourismus nicht gefährdet oder weiter nach draußen, wo man das nicht mehr hört und so weiter. Und das ist eben so ein bisschen das, was offen ist. Also ich bin total bei dir, dass es das braucht, dass unterschiedliche Aspekte darunter dann versammelt sind in so einem großen Konflikt und es sich nicht ausschließt, sondern miteinander verbinden sollte aus unserer Perspektive. Aber genau, das ist irgendwie auch voll eine Aufgabe, also eine Gestaltungsaufgabe, politisch, würde ich sagen.
Ja, das stimmt. Und das ist wirklich auch spannend ja immer, weil die Gegenseite versucht natürlich, auch so eine zusammenwachsende Bewegung auch wieder auseinanderzunehmen und da einzelne Akteure rauszulösen. Und das ist natürlich, wie du sagst, voll die spannende Frage, ob das gelingt oder ob man sozusagen sich so einen Rahmen setzt, dass das nicht gelingt. Ich muss mal kurz, fällt mir gerade auf, ergänzen, Lehrersignifikant heißt nicht, dass da irgendwas drunter laufen kann, ist so ein theoretisches Konzept, wo so ein bisschen die Idee ist, dass wenn Bewegungen zusammenwachsen, es meistens am Ende eine Hauptforderung gibt, hinter der sich viele versammeln können und die anderen Forderungen auch mit repräsentiert. Das wollte ich nochmal kurz sagen. Wer dazu mehr nachlesen will, kann bei La Clown Move dazu nachlesen.
Okay, ja dann war es das vielleicht erstmal. Wir hoffen, es hat euch gefallen und dass ihr wieder einschaltet, wenn es das nächste Mal heißt.
Was tun?
Bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Das war der Was tun Podcast. Konzept und Redaktion Valentin Isen und Inken Bermann. Schnitt Julian Schwumberger. Die Musik kommt von Richard Waterman.